Schönen guten Tag, Herr Gießen.
Hallo, schönen guten Tag.
Biene Meier, da denkt man an den faulen Willi, an Ameisensoldaten und an fleißige Bienchen. Was genau ist denn das Problematische daran?
Erst einmal die Herkunft des Autors Waldemar Bonsels. Gewiss wurden einige seiner Bücher, weil sie erotisch waren, von den Nazis verbannt und sie wurden verbrannt. Aber die Biene Maya wurde hoch im Kurs gehalten, auch von Propagandaminister Goebbels. 1940 gratulierte er Bonsels zu seinem 60. Geburtstag. Und vor allen Dingen sollte die Biene Maya das Flaggschiff des deutschen Trickfilms werden. Es war ein ganz großer Animationsspielfilm geplant. So 1941 begab man sich an die Sache und rekrutierte die beste Drehbuchautorin des deutschen Films, Thea von Harbo, die auch schon die Nibelungen, Metropolis und M geschrieben hatte. Also es ging tatsächlich darum, Biene Maya wäre der Cartoonstar des Dritten Reiches geworden, wäre das Dritte Reich nicht 1945 und mit ihm natürlich auch die damalige deutsche Trickfilmindustrie zusammengebrochen.
Und das liegt vor allem auch an der literarischen Vorlage, denn die wurde in beiden Weltkriegen von den Soldaten an der Front verschlungen. Was war denn das Ding mit Biene Maya? Warum hatte die so einen Erfolg bei den Soldaten?
Nun, sie war natürlich vulgär darwinistisch und wenn man genau nachliest, wenn die Bienen gegen die Hornissen ins Feld ziehen, dann tun sie das sogar mit einer Propagandarede, die leicht abgewandelt von Kaiser Wilhelm II übernommen worden ist. Also in den Bienenvölkern, auch in den Ameisenvölkern, sah man ja ein straff organisiertes Vorbild. Aber das ist nicht unbedingt das Einzige, was ich meine. In der Trickfilmversion wäre es gar nicht so sehr darum gegangen, denn der deutsche Animationsfilm der 30er und 40er Jahre war weniger propagandistisch. Er war orientiert am Konkurrenzkampf gegen Walt Disney. Man wollte eigentlich zeigen, wir können genauso gut wie Disney sein. Und es ging ja um einen Wettlauf der Banalisierung. Und diese Banalisierung, diese heile Welt, diese Wald- und Wiesen-Ideologie, die, hinter der sich so ein bisschen Blut und Boden verbarg, das hat sich leider Gottes, und das ist meine Kritik, bis in den Animationsspielfilm der heutigen Tage fortgesetzt. Und alles, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, atmet immer noch diesen unheilvollen, cleanen Geist der Goebbelschen Indoktrination.
Sie nennen das an anderer Stelle auch die Goebbelsche Trickfilm-Dramaturgie. Sie haben jetzt so einige Elemente schon aufgezählt. Was genau zeichnet die denn aus?
Es ging darum, die saubere deutsche Märchenwelt zu perpetuieren. Keine Konflikte, keine Antagonismen, alles ist gut, sauber, schön, es gibt keine Feinde, keine äußeren Widerstände. Ja, es gibt natürlich auch keine Juden. Die Welt ist geprägt, natürlich indirekt, von einem Antisemitismus. Es wurde ja auch Bonsels unterstellt, dass er Antisemit gewesen sei. Es gibt gewisse Hinweise. Und diese saubere, clean, diese gewaltfreie Welt, die setzt sich heute in der deutschen Kleinkinderunterhaltung fort. Ich will jetzt keine Filmtitel nennen, aber die Hörer werden schon wissen, was ich meine. Es ist eine Welt der Langeweile, die nichts mit der Alltagswelt der Kinder zu tun hat.
Das kann ja bei Kinderfilmen aber durchaus positiv sein, dass die Welt ein bisschen schöner ist.
Ich habe lange, lange gearbeitet an deutschen Kinderfilmen. Wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern würde, was uns nicht erlaubt worden ist, was wir gerne getan hätten. Ich halte das für einen ganz großen Fehler, weil international, auch im Kinderfilm, auch im Jugendfilm, ganz andere Sachen abgehen als in Deutschland. Also dieses saubere, biedere, das ist nur im Grunde ein Vorwand. Das wird so als Schutzhülle vorgetragen. Es hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun und regt die Kinder auch nicht zur Fantasie an. Das würde ich auf jeden Fall verneinen.
Aber ist es dann auch gefährlich gleich, wenn es nur bieder und langweilig ist?
Gefährlich ist es nicht, aber es ist nicht hilfreich. Sagen wir es so, formulieren wir es so, es ist nicht hilfreich. Es hilft den Kindern in keiner Weise, sich in der heutigen Lebenswelt zurechtzufinden. Es gibt sehr fantasieanregende Literatur, natürlich Kleinkinderliteratur unbedingt, aber ich nehme den deutschen Animationsspielfilm, die Ritter Rost und Krähen und Raben, Socke und alles, was da kreucht und fleucht, die nehme ich aus.
Dann gehen wir doch nochmal zurück zum Uhrwerk, bei dem eigentlich die Diskussion angefangen hat von Herrn Bonsels. Sie haben gerade gesagt, es gibt Anzeichen, dass er Antisemit war. Aber wenn man das jetzt mal auslässt und nur diese Vorlage nimmt, glauben Sie, da gab es eine Agenda dafür oder wurde er nur wie viele andere von den Nationalsozialisten ja vereinnahmt?
Das ist sehr umstritten. Es gab ja da auch Konferenzen, es gibt Zwiegespräche darüber, unterschiedliche Meinungen. Viele halten ihn für einen Mitläufer, der sich einfach 1933 so eingerichtet hat und gesagt hat, gut, ich bin mit dabei. Er signierte sehr oft Biene-Maja-Ausgaben mit Heil Hitler. Er hat sogar gewisse Dinge in kleinen Auflagen verfasst, die wirklich einen antisemitischen Tenor hatten. Und er hat probiert, sich nach dem Krieg deswegen zu rechtfertigen. Er war ein simpler, christlich geprägter Autor, der sich durchaus im Nationalsozialismus nicht nur zurechtgefunden hat, sondern in dieser Zeit fabelhaft verdient hat. Seine Auflagen erreichten die 100.000. Er war wirklich ein gut verdienender Bestseller-Autor auch des Dritten Reiches. Also so kann man es natürlich sehen. Er war sicher nicht der dezidierte Antisemit und er war auch kein Propaganda-Autor. Das auf keinen Fall. Aber das macht die Sache ja umso bedenklicher.
Glauben Sie, dass in der aktuellen Version der Biene Maja, so wie sie eben immer noch über die Bildschirme flimmert, dass ja diese Agenda, die die Nazis damals hineininterpretieren wollten, dass die noch ersichtlich ist?
Hier ja. Und ich sage eben, niemand würde diesen Grund vermuten. Es ist ein ästhetischer Grund. In den 70er Jahren wurde ja die Idee der Biene Maja reaktiviert von ZDF-Redakteuren und von Leo Kirch und anderen und in Japan ausgeführt als sehr limitierte, simplifizierte 2D-Zeichentrickserie. Sehr harmlos, sehr einfach. Heute wird dies mit den Mitteln der Computeranimation getan, im Auftrag von Studio 100. Das ZDF hat ja neue Folgen geordert und im Herbst soll auch ein Kinofilm der Biene Maja anlaufen. Und die Ästhetik hat mit der aktuellen weltweiten ästhetischen Diskussion von Animation und Cartoon überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Rückwärtsgewand, das ist Plastik, das ist wie Spielzeug. Ich hätte fast gesagt, das hat chinesisches Niveau. Das ist also wirklich, ich hätte fast gesagt, das Letzte. Also als ob in den letzten 30, 40 Jahren im Animationsfilm künstlerisch nichts passiert sei, als wären die Erfolge auch unserer Filmhochschulen, an denen Animation gelehrt wird, als spielten die überhaupt keine Rolle. Und in dieser Ästhetik sehe ich eine Anknüpfung. Ich sehe dann plötzlich wieder den armen Hansi aus der Zeit des Dritten Reiches. Ich sehe die Fischer-Kösen-Filme und sage, ja, das ist ja so ähnlich wie damals. Es gibt also eine inhaltlich bereinigte Version, da ist kein Zitat aus der Nazizeit gar nicht zu vermuten. Aber die Ästhetik, ja, die Ästhetik ist eine konsequente Weiterführung.
Die Ästhetik der Biene Maja steht in der Tradition der Goebbelschen Trickfilmdramaturgie, das sagt der deutsche Filmexperte Rolf Gießen. Und über diese Problematik und auch die Probleme der heutigen Trickfilme haben wir eben gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gießen.
Ich danke auch, bedanke mich herzlich bei Ihnen.